Anti. Was?
Salam, herzlich willkommen zur 12. Folge von Anti Was. Mein Name ist Dilan und ich werde heute mit der Journalistin Waslat Hazrat Nazimi über anti-afghanischen Rassismus sprechen. Auch werden wir über Afghanistan sprechen. Afghanistan hat seit Jahrzehnten keine Ruhe. Die dauerhaften Angriffe, Anschläge und Repressionen, was passiert da? Welche Rolle hat Afghanistan oder geopolitische Hintergründe sind auch ein Grund, dass es zu einem Krisengebiet macht und welche Rolle spielt die Bundesregierung da? Und diesmal werden wir nicht nur über den anti-afghanischen Rassismus oder über den Rassismus hier in Deutschland sprechen, sondern auch über die Geflüchteten in den Iran. Und ja, dann fange ich mal gleich an.
Hallo Waslat Jan, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Erst zu deiner Person, also mit deiner journalistischen Arbeit. Ich finde, du baust Brücken zwischen beiden Kulturen. Und da will ich dich mal fragen, welche Schwierigkeiten hast du, mit welchen Schwierigkeiten wirst du konfrontiert? Möchtest du uns dazu was mitteilen?
Also ich glaube, dass ich nochmal einen anderen Hintergrund habe als vielleicht JournalistInnen, die in Afghanistan aufgewachsen sind und dort groß geworden sind und dann vielleicht nach Deutschland kommen, beziehungsweise direkt oder gar nicht erst die Chance oder das Glück haben, nach Deutschland oder nach Europa zu kommen und in Afghanistan bleiben. Deshalb mache ich natürlich ganz andere Erfahrungen. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass ich natürlich dann wirklich beide Seiten einfach kenne, also die beide Seiten der Medaille. Ich weiß, wie die Lebenswelt hier in Europa aussieht. Aber ich kenne natürlich auch, ich bin in Afghanistan geboren und bin dann als Kind mit meinen Eltern nach Deutschland geflüchtet und war natürlich dann auch, also seitdem ich 18 bin, immer wieder in Afghanistan über die Arbeit oder um Familie zu besuchen und kenne halt seitdem auch das Land. Und der Nachteil ist aber auch natürlich, oder was heißt Nachteil? Ich würde mich auf keinen Fall vergleichen mit afghanischen JournalistInnen in Afghanistan, die eine ganz andere Lebenswelt haben, die ganz anders aufgewachsen sind, die ganz andere Probleme haben, gerade die weiblichen JournalistInnen, die wirklich um ihr Leben fürchten und teilweise ja unter Lebensbedrohung. Und wir sehen ja auch immer wieder, dass viele Frauen in Afghanistan sterben, weil sie JournalistInnen sind und weil sie für die Medien arbeiten, weil sie Aktivistinnen sind, weil sie Intellektuelle sind. Und deshalb kann ich mich nicht vergleichen, weil ich habe natürlich die Möglichkeit, mit meinem deutschen Pass einfach so wieder rauszufliegen und bin dann wieder in Deutschland in Sicherheit. Genau, also das ist, glaube ich, so ein bisschen, was mich so unterscheidet. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Vorteil, weil ich kenne beide Seiten und kann dementsprechend auch Dinge anders einordnen.
Was bedeutet das für dich, in Deutschland Journalismus zu machen und für die afghanische Diaspora dann auch eine Arbeit, eine antirassistische Arbeit zu machen, indem du auch als Journalistin zum Beispiel auch über die Situation in Afghanistan berichtest? Was hat das für dich mental für eine Bedeutung? Hast du das als eine Pflicht gesehen? Also ich bin ja auch Journalistin und ich bin auch mit 24 bin ich in die kurdischen Medien aktiver geworden und habe dann angefangen, bezüglich Türkei-Kurdistan Berichte zu erstatten, Artikel und alles mögliche. Ich habe dann in der Redaktion gearbeitet. Für mich war das wie ein Teil des Kampfes. Was bedeutet das für dich?
Ja, also zuerst einmal, meine Mutter ist auch Journalistin und von daher war das für mich sowieso immer etwas, was sehr naheliegend war. Mhm. Sie hat in Afghanistan die Nachrichten gesprochen im afghanischen Staatssender und ist einfach eine Frau, also mein großes Vorbild auf jeden Fall und eine unglaublich beeindruckende und starke Frau. Und von daher war das schon mal irgendwie sehr naheliegend für mich. Und auf der anderen Seite, klar, also ich möchte auf jeden Fall, und ich glaube, dass die meisten AfghanInnen in Europa von ihren Eltern mitbekommen, so, du hast das Glück gehabt, wir haben dich hier hingebracht und jetzt musst du auch zurückgeben. Und jeder macht es auf andere Art und Weise. Also natürlich, die meisten afghanischen Eltern wünschen sich, dass man Arzt oder Ärztin wird und dann auf diese Weise zurückgibt oder halt wie in meinem Fall als Journalistin. Und ich versuche so ein bisschen, also ich versuche einfach ein anderes Bild zu zeichnen von Afghanistan, weil also im Vergleich zu dem, was man von Afghanistan so hört in den deutschen Medien oder in den europäischen Medien, und das ist oft sehr einfach und eindimensional, versuche ich dann ein anderes Bild zu zeichnen, und ich hoffe, dass mir das gelingt. Und andererseits wünsche ich mir natürlich auch, dass ich andere junge afghanische Frauen vor allem ermutigen kann, diesen Weg zu gehen.
Dann lass uns mal nach Afghanistan gehen mit der deutschen historisch. Ende November gab es einen historischen Schritt. Es kam zu einem historischen Schritt. Die Bundeswehr, die hat ihre Soldaten aus Kunduz abgezogen, und es gab dahin gab es eine dauerhafte deutsche Militärpräsenz. Die wird es jetzt nicht mehr geben. Wie interpretierst du das? Was hat das für eine Bedeutung?
Ja, also man hat ja generell, gibt es einen Paradigmenwechsel in Afghanistan. Also die NATO möchte generell nicht mehr in Afghanistan bleiben, und das ist jetzt oberstes Ziel. Und deshalb will man ja auch den afghanischen Friedensprozess vorantreiben, mehr oder weniger erfolgreich. Und wir wissen auch, dass die amerikanischen Truppen abgezogen werden sollen. Also es war, bis es feststand, dass der amerikanische Präsident Biden das Amt übernommen hat, war es noch nicht so klar, was dann passiert. Aber mittlerweile, also er hat jetzt auch gesagt, dass er auf keinen Fall noch länger als ein Jahr in Afghanistan bleiben möchte und die Truppen im Land halten möchte. Und das heißt, die AfghanInnen sind dann quasi auf sich selbst gestellt. Und deshalb will man auf jeden Fall, dass dieser Frieden jetzt da ist. Das ist natürlich ein schöner Wunsch, und alle wünschen sich das. Und vor allem seit 40 Jahren wünschen wir uns alle Frieden. Und das wird so ein bisschen jetzt an den Haaren herbeigezogen mit Gesprächen mit den Taliban. Es wird jetzt in ein paar Wochen in der Türkei eine Konferenz geben, wo wir dann abwarten müssen und gucken, ob sich etwas ergibt. Das ist zumindest das Ziel. Was genau das bedeutet, es steht alles noch nicht so richtig fest. Also wird es dann heißen, es wird eine Übergangsregierung geben, wird es eine Regierung geben, wo die Taliban mit an der Macht sind, und wie viel Macht werden sie dann haben? Was passiert mit der jetzigen Regierung? Das ist alles noch total unklar, und es gibt sehr viel Streit und Konflikte deshalb. Aber ja, eins steht halt fest, dass die westlichen Alliierten eigentlich keine Lust mehr haben, um es mal so zu sagen, und so schnell wie möglich raus wollen und es auch nicht mehr einsehen, da noch weiter zu investieren. Ist natürlich auch so ein bisschen, ja, kann man in Frage stellen, weil einerseits sind sie an das Land gegangen, um Frieden zu bringen, um die Frauenrechte zu stärken. Und jetzt kann man sagen, dass nach 20 Jahren hat sich eigentlich nichts wirklich verändert. Wir sind genau an dem gleichen Punkt, an dem wir 2001 waren, als die ersten Gespräche stattgefunden haben an der Bonner-Petersberger Konferenz.
Ja. So wie also Menschen in Afghanistan und aber auch aus islamisch geprägten Ländern werden hier in der Diaspora schnell mit Vorurteilen konfrontiert. Also erleben echt auch sehr vielen Rassismus. Und was aber sehr oft vergessen wird, dass genau diese Menschen ja eigentlich aus den islamischen Ländern kommen und auch mit Islamismus konfrontiert werden. Also sie sind Opfer islamistischer Gewalt. Und das Gleiche ist zum Beispiel mit den Kurdinnen auch. Es sind Menschen aus Rojava, Syrien. Da sind Menschen, die sind geflüchtet nach Deutschland, um hier Schutz zu suchen. Aber genauso sind es auch genau diese Menschen, die dagegen gekämpft haben. Also ist da irgendwas schräg. Also man kommt aus einem Land, wo man hier in Deutschland sofort als islamisch gelesen wird, aber gleichzeitig auch potenzieller islamistischer Gefährdeter.
Also in Afghanistan ist der Konflikt sehr vielschichtig. Also natürlich gibt es auch islamistische Gewalt, mit denen AfghanInnen sich konfrontiert sehen in Afghanistan. Aber das wäre jetzt sehr vereinfacht, wenn man es nur auf diese Art und Weise beschreiben würde. Und das andere, was auch vielleicht ganz interessant ist, ist, dass einerseits kommen AfghanInnen nach Europa und dann hier gelten sie als die Taliban, auch wenn sie selber vielleicht vor den Taliban geflüchtet sind. Und auf der anderen Seite gibt es auch sehr viel Rassismus, also innerafghanischen Rassismus im Land zwischen den verschiedenen Ethnien. Und dann sind vielleicht auch einige aufgrund von Rassismus geflüchtet oder weil sie eine verfolgte Ethnie sind. und kommen dann nach Europa und erfahren hier wieder Rassismus auf unterschiedliche Art und Weise. Also je nachdem, welche Ethnie es sich handelt. Wenn es vielleicht Ethnien sind wie die der Hazara, die vielleicht vom Phänotypen eher mongolisch aussehen, erleben ganz oft anti-asiatischen Rassismus. Aber wenn es jetzt andere Ethnien sind, dann wie zum Beispiel Pashtunen, dann erleben sie ganz oft halt, ja, anti-islamischen Rassismus oder islamophoben Rassismus. Und deswegen ist das, glaube ich, auf zwei Ebenen und macht das Ganze noch komplexer und noch schwieriger. Und ich glaube, das ist sehr frustrierend. Also für mich persönlich ist es sehr frustrierend. Auch ich muss damit kämpfen und ich persönlich muss mir fast jeden Tag diesen Rassismus geben und versuche auch natürlich da meine Kämpfe zu führen. Und teilweise geht einem auch die Luft aus, aber ich glaube, wir haben halt keine andere Wahl. Also wir müssen irgendwie weitermachen und weiter kämpfen und versuchen, für mehr Verständnis zu sorgen und für Aufklärung vor allem auch.
Was ist ein anti-afghanischer Rassismus? Kannst du uns dazu, also natürlich wollen wir das nicht reproduzieren, aber welche Sensibilisierung ist da gewünscht?
Also wenn wir jetzt Rassismus gegen AfghanInnen außerhalb von Afghanistan betrachten, dann fällt mir natürlich sofort die Nachbarländer ein, Iran und Pakistan. Und dort leben auch die meisten afghanischen Geflüchteten. Insgesamt, also wenn man die beiden Länder zusammennimmt, etwa 5 bis 6 Millionen afghanische Geflüchtete, was auch keine kleine Zahl ist. Und viele leben seit Jahren in diesen Ländern. Sehr viele sind dort geboren, kennen gar nicht Afghanistan, aber werden nicht als IranerInnen oder als PakistanerInnen anerkannt, haben auch nicht die nötigen Papiere. Vor allem im Iran ist eigentlich die Situation eigentlich am schlimmsten, also wo AfghanInnen fast keine Rechte haben und diskriminiert werden, ich glaube, das bekannteste ist überhaupt einfach diese Schilder, die man manchmal sieht in Parks, wo drauf steht, Hunde und Afghanen sind verboten. Also sie haben nicht das Recht auf Bildung, sie können nicht einfach studieren, was sie möchten, sie können keinen Führerschein machen. Also die Situation für Afghanen im Iran ist eigentlich am allerschlimmsten. In Pakistan ist es vergleichsweise besser, relativ besser, aber auch dort erleben Afghanen sehr, sehr viel Rassismus. Das ist auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite in Afghanistan selbst, wie gesagt, gibt es natürlich dann auch Rassismus zwischen den Ethnien.
Und in Deutschland beziehungsweise in der Diaspora?
Das, was in Afghanistan passiert oder was in den Nachbarländern passiert, das ist eigentlich genau das, also das genau das wird dann in Europa, nach Europa getragen. Und auch hier erlebt man als Afghanin ganz oft Rassismus von Seiten von IranerInnen oder von PakistanerInnen. Und auch zwischen AfghanInnen erlebt man Rassismus ganz oft. Ich finde, dass gerade bei AfghanInnen unter sich ist dieser Rassismus aber fast gar nicht aufgearbeitet. Und dass man ganz oft einfach Narrative übernimmt, die man von seinen Eltern gelernt hat, weil es einfach auch viel zu wenig gibt. Also man kann nicht gerade mal so nachlesen und die Geschichte des Landes nachlesen. Und es gibt sehr viele falsche Fakten und falsche Informationen. Und das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Also bis heute, also ich glaube, die letzte, und die war auch nicht richtig vollständig, Volkszählung in Afghanistan war in den 70ern. Das heißt, wir wissen noch nicht mal genau, wer ist jetzt wirklich eine Mehrheit oder wer ist eine Minderheit in diesem Land. Aber klar, man weiß schon oder man sieht schon die Machtverhältnisse und die Machtstrukturen, die spürt man natürlich schon, aber es gibt kein Bewusstsein dafür in der afghanischen Community in Europa oder sehr wenig. Und wenn, dann ist es auch sehr konfliktgeladen und mit politischen Gruppen und politischen Strömungen verknüpft. Also dass es wirklich eine emanzipierte Bewegung gibt, das sieht man fast gar nicht.
Ja, oder es gibt auch Rassismus in deutschen politischen Strukturen, dass es immer wieder Abschiebungen gibt nach Afghanistan und dass ein Seehofer, der Herr Horst Seehofer, sich erlaubt zu sagen, an meinem 71. oder 70. Geburtstag haben wir 70 Geflüchtete zurückgeschickt. Das ist ja auch sehr, sehr rassistisch. Wie stehst du zu den Abschiebungen nach Afghanistan? Wie ist das? Sollen wir einfach deren Schicksal einfach so annehmen und sagen, ja, dann ist das nun mal so? Oder was können wir dagegen explizit tun?
Also ich glaube, was man explizit tun kann, ist andere PolitikerInnen wählen und wir Afghaninnen müssen für Bewusstsein sorgen. Also, ich denke, die Politik weiß ganz genau, wie die Lage vor Ort aussieht. Das sieht man ja auch daran, dass ihre BotschaftsmitarbeiterInnen nicht einfach so durchs Land fahren dürfen und total abgeschottet und geschützt sind und sehr viele Stiftungen gar nicht mehr ihre VertreterInnen im Land haben, ganz viele Organisationen abgezogen sind, weil die Situation einfach so, so, so schlecht ist. Und ich glaube, dass es eigentlich nicht so viel bringt zu sagen, ja, die Situation ist so schlecht und guck doch mal, wie schlecht die Situation ist. Also das ist eigentlich den PolitikerInnen klar so. Sie wollen es aber nicht sehen, weil es wäre ja sie würden ja quasi dann zugeben, dass das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, seit 2002, nichts gebracht hat. Und deshalb, um ihr Gesicht zu wahren, müssen sie so tun, als gäbe es Orte in Afghanistan, die einigermaßen sicher sind. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt und dass gerade auch in der Hauptstadt in Kabul regelmäßig Explosionen stattfinden und dass es sehr, sehr gefährlich ist, gerade auch für AktivistInnen, für Intellektuelle und für Geistliche auch. Also die Anschlagsreihe in den letzten Monaten war wirklich besorgniserregend. Und das ist denen schon auch klar und bewusst. Aber das ist wohl, ja, ich würde sagen, Politik. Und was man dagegen machen kann, ist, glaube ich, ja, die andere PolitikerInnen wählen und seine Stimme erheben.
Ja, ja. Manche tun ja auch so, als wenn jetzt auch aus Kurdistan, also wenn irgendwelche Leute kommen, wirklich aus nur finanziellen Gründen und sie sind nicht Kriegsgeflüchtete und kommen hier nach Deutschland, suchen Schutz. Und dann heißt es, gehen Sie zurück nach Deutschland, in die Türkei, weil das ist hier ein sicheres Land. Ja, dann ist diese Person aber vielleicht nicht in Gefahr gewesen, aber die Person wird ins Gefahr geschickt, weil auch wenn diese Person aus einem sicheren Land kommen würde, diese Person geht wieder über die Grenze und ist sozusagen abgehauen für die Türkei und dann fängt eigentlich erst die Gefahr an. Aber wenn wir schon dabei sind, es geht um die, ich wohne in einer kleinen Stadt mit weißen Deutschen dominierten, also es ist eine weißdeutsche dominierte Kleinstadt und ich weiß, dass sehr viele hier sehr ignorant sind. Also ich wohne eine Stunde von Hanau entfernt. Das ist jetzt aus Sicherheitsgründen, werde ich das wahrscheinlich rausnehmen, aber aber viele Menschen zum Beispiel, die Hanau so am Rande mitbekommen haben oder gar nicht mitbekommen haben. Das heißt, es gibt eine, das müssen wir, wahrscheinlich vergessen wir das manchmal, weil wir zu tief in diesen Themen drin sind, aber es gibt eine deutsche weiße Mehrheitsgesellschaft, die ignorant ist, die desinteressiert ist, was im Nahen Osten passiert. Also auch hier im Lande, aber das, was im Nahen Osten passiert, ohnehin. Und auch andere Länder außerhalb Deutschlands, was da passiert, das ist so, die sind nicht so interessiert, beteiligen sich aber genau diese Menschen, beziehungsweise genau diese weiße deutsche Politik beteiligt sich in Kriegsgebieten, in Afghanistan, im Irak, in Syrien, in Kurdistan und kooperiert und kollaboriert, führt Waffenhandel fort und das ist so ein bisschen komisch, das ist ein bisschen paradox, das ist Politik, wie du sagst, aber wie können wir, können wir von indirekten, von einer, also dadurch, dass die deutsche Politik sich in diesen Kriegsgebieten beteiligen, können wir von einer indirekten Unterstützung von islamistischen Organisationen reden oder wäre das weit gekriegt?
Also wovon man in Afghanistan auf jeden Fall sprechen kann, ist die Unterstützung von Korruption, weil es heißt immer, dass die AfghanInnen seien ja so korrupt, aber das Geld kam ja von irgendwo her und gerade auch was Entwicklungszusammenarbeit angeht, also wir wissen ja generell, wissenschaftlich ist das ja schon bewiesen, dass etwa nur 30% der Gelder in den jeweiligen in den Ländern, in denen man Entwicklungszusammenarbeit betreibt, ankommt und dass gerade auch in Afghanistan wurde einfach sehr, sehr viel Geld in die Taschen von Warlords gesteckt. gerade im Norden hat Deutschland sehr viel Geld in die Taschen von Ator Nur gesteckt. Er ist ein Warlord, der im Norden bekannt ist und dort seine Macht hat und seine Milizen. Und er wurde einfach, also es wurde einfach total ignoriert, wer er ist und seine Vergangenheit und dass er Blut an den Händen hat. Das hat man einfach nicht drüber gesprochen, sondern die deutschen PolitikerInnen haben einfach Fotos mit ihm gemacht und ihn als Freund von Deutschland bezeichnet. Also es ist einfach nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Also man schiebt gerne die Schuld auf die AfghanInnen ab und dann heißt es immer, oh ja, die sind halt so unzivilisiert und so korrupt. Aber ja, was man selber gemacht hat oder ne, man sagt ja, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, zeigen drei Finger auf einen zurück. Also so ungefähr würde ich das auch so sagen. Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass ich die afghanische Regierung oder afghanische Warlords aus der Verantwortung ziehen möchte. Absolut nicht. Aber man spielt natürlich, also die deutsche Regierung und andere Regierungen in Europa oder auch die US-Regierung spielen natürlich auch ihre eigenen Rollen und ja.
Ja, das so wie du erzählst, also es ist mir alles nicht fremd. Das genau, ich könnte quasi deine Worte einfach so übernehmen für Kurdistan. Das ist genauso. Also man sagt, man muss einen Kampf gegen islamistische Strukturen, islamistische Banden muss man führen. Und dann gibt es de facto Menschen, die dort das machen. Und dann werden die hier in Deutschland kriminalisiert. Die werden also es gibt sehr viele Rückkehrer, sind auch meistens biologisch Deutsche und die müssen hier vor Gericht. Warum hast du das und das gemacht? Ja, aber wie willst du mit diesen Menschen dann überhaupt, wie willst du dagegen kämpfen? Und dann gibt es noch die andere Sache, gut, dann lass diese Menschen kämpfen oder unterstütze sie oder unterstütze sie nicht, aber du kannst nicht, es gibt deutsche Waffen, deutsche Panzer, die in Syrien und Rojava sind, die aber in Händen von islamistischen Gruppen sind, ne, so diese Terrororganisation. Ich mag dieses Wort Terrororganisation nicht, weil das gehört zu den Gruppen, weißt du?
Ja. So, ja, kann ich verstehen.
Unsere Stigmatisierung, weißt du das? Ja, also du hast ja kurdische Kinder auf die Welt gebracht.
Genau. Ein Kind habe ich schon auf die Welt gebracht und eins ist unterwegs.
Das sage ich immer so sehr gerne, so wenn irgendwelche Eheschließungen sind, die, weißt du, so halb kurdisch, halb woanders, sage ich immer, das sind kurdische Kinder, die auf die Welt kommen. Wie ist das so für dich? Kennst du jetzt die kurdische Kultur mehr? Siehst du viele Gemeinsamkeiten? Oder sagst du so, ach so, das ist so wie, wie fühlst du dich dabei? Weil wenn ich mit afghanischen Freundinnen bin oder aus meiner Familie habe ich auch sehr viele Leute, die aus Afghanistan sind, da denke ich mir so, das ist so wie wir, aber assimiliert, weil sie in Afghanistan geboren sind. Ich denke auch manchmal, das ist nicht keine andere Kultur oder so.
Das sehe ich genauso. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich in eine andere Kultur reingeheiratet habe. Und obwohl die Familie von meinem Mann in Frankreich leben, haben wir überhaupt keine Probleme. Also ich verstehe sogar die Sprache, obwohl ich jetzt Kurmanji nicht gelernt habe oder so. Aber die Sprache ist so ähnlich, die Tradition, die Werte, die ja manchmal auch diese Dickköpfigkeit und also es ist sehr vieles sehr, sehr ähnlich. Und ich habe ein sehr heimisches Gefühl bei meiner kurdischen Familie und ich habe gar nicht das Gefühl, das ist jetzt irgendwie fremd oder ich muss mich anpassen oder verstellen. Im Gegenteil. Und wir entdecken immer wieder Gemeinsamkeiten. Wenn ich mit meinen Schwiegereltern sitze, dann entdecken wir immer wieder, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben und dass vieles sehr, sehr, sehr ähnlich ist, von Essen bis hin zu, ja, was es, wie gesagt, für Traditionen gibt, gute und schlechte Traditionen zum Beispiel. Also, ja, in Afghanistan gibt es ja auch sehr viele altmodisch veraltete Traditionen, wie man mit Frauen umgeht, dass Frauen teilweise, dass nach Blutfäden Frauen quasi weggegeben werden als Wiedergutmachung. Und ja, da haben wir zum Beispiel, letztens habe ich mit meiner Schwiegermutter darüber gesprochen und sie meinte, ja, das ist bei uns auch so und dann das und das in der Familie in dem anderen Dorf und so ist passiert und dann erzähle ich von uns und so. Und das ist halt sehr, sehr, sehr ähnlich. Und ich habe nie das Gefühl, das ist irgendwie anders. Und ich finde gerade bei Kurdinnen und bei Afghaninnen, also bei Kurden sagt man ja, wir haben nur die Berge als Freunde. Und das ist bei uns eigentlich genauso. Wir sind ja auch sehr ein Volk, was sehr auf die Berge fokussiert ist. Und dass diese Mentalität ist einfach genau gleich. Also ich finde, dass wir mehr gemeinsam haben mit KurdInnen als mit IranerInnen oder mit PakistanerInnen, obwohl die unsere Nachbarn sind. Ja.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, geht es dir manchmal nicht so, wenn du etwas siehst und sagst, das Originale gehört uns?
Doch. Also ich bin sowieso der Ansicht, dass KurdInnen alle AfghanInnen sind und einfach nur weggegangen sind. Nein, also ich meine, in der Sprache natürlich gibt es sehr viele persische Wörter und das ist ja, also ein Linguist würde ja schon sagen, dass es persische Wörter sind in der Sprache. Von daher kann ich schon, würde ich glaube ich schon sagen, dass das von dort entnommen ist. Aber woher manches kommt, das ja, das kann man glaube ich gar nicht so genau sagen. Also diese Tradition, keine Ahnung.
Lass uns Essen sprechen, Essen. Welches Gericht gefällt dir so von der afghanischen Küche und welches Gericht ist deins von der kurdischen Küche am liebsten?
Also ich glaube, eines der ersten Dinge, die mein Mann zu meiner Schwiegermutter gesagt hat, bevor wir geheiratet haben, war, Mama, sie kann gut Reis kochen. Also Reis ist für uns Afghanen natürlich sehr wichtig. Ja. Und ich mache immer auch für meine Schwiegerfamilie Reis und sie lieben das und ich bringe auch immer diesen extra afghanischen Reis mit und koche es natürlich auch sehr gerne für sie. Und ich finde, die Küche ist aber schon anders. Also wir haben da schon, ich finde, andere Geschmäcker und andere Gewürze und andere Einflüsse. So ganz oft finde ich es, also es ist jetzt natürlich von Familie zu Familie unterschiedlich, aber bei meiner Familie ist es natürlich türkisch geprägt und arabisch geprägt. Und das ist jetzt bei mir nicht so. Von daher, ich mag natürlich gerne gefüllte Weinblätter und diese Leckereien, die wir jetzt nicht haben. Also die sind zumindest nicht typisch afghanisch. Also das hat man in Afghanistan eher selten. Ja. Aber das wäre so mein Highlight, glaube ich. Ja, gefüllte Weinblätter.
Ja, das ist, also als meine Cousine geheiratet hat, hatte meine andere Cousine schon einen aus dem Iran geheiratet und das war so die eine, die hat jemand aus Afghanistan geheiratet und das war dann für uns, als wir da dabei waren, haben wir gedacht, okay, die tanzen so wie IranerInnen, aber ziehen sich an wie aus Indien und das ist halt interessant und bei uns gibt es ja auch, also bei uns sind die so, bis vor 10 Jahren hat jeder irgendwie Cousine, Cousin oder jemand aus dem Dorf geheiratet, aber jetzt so seit die neue Generation, die in Deutschland aufgewachsen ist, die hat dann gesagt, nee, ich heirate den ich liebe. Und dann habe ich so ein bisschen mitgehört, wie viele so versucht haben, zueinander sich das gut zu reden. So, ja, ist zwar ein Afghaner, aber guck mal, die sind so wie wir, so haben immer wieder versucht, Gemeinsamkeiten zu finden, damit jemand nicht irgendwie sagt, so, warum jetzt Afghanen? Weil für uns waren ja, wir hatten so eine Zeit, wo Afghaner, Iraner sind alles Araber, ne, so diese Schublade, alle rein. Aber dann habe ich so gesehen, wie die Mutter von meiner Cousine versucht, immer so rechts und links zu erklären, so, weißt du, oder die Tante, weißt du, die reden genauso wie wir, die verhalten sich so wie wir, die haben die gleiche Kultur wie wir und alles so, ihr braucht das nicht schön zu reden, das ist eine gemeinsame Kultur und das war so, damals habe ich dann auch immer gesagt, das ist rassistisch, was ihr macht und dann haben die mir das nie geglaubt, weil sie gesagt haben, wir sagen doch was Schönes. Ja, aber ihr seid auch alle Menschen. Das ist so eine Art. Aber ja, so ein Ding. Wie ist das, Hast du deine Küche auch ein bisschen deutsch geprägt oder wie ist deine Küche denn jetzt? So mit Deutsch?
Also deutsch überhaupt nicht. Nee, Gottes Willen, hätte ich schon fast gesagt. Ich koche schon sehr viel Afghanisch, aber auch Asiatisch und Italienisch, aber Deutsch gar nicht. Also das ist auch nicht so unser Geschmack. Und deshalb würde ich jetzt.
Keine Schnitzel?
Nein, ich weiß noch nicht, ob ich jemals in meinem Leben irgendwie Schnitzel gegessen habe, ob halal oder nicht, keine Ahnung, ich glaube nicht.
Bei mir ist es umgekehrt. Ich bin also so von der Kultur her, so von Lebensart her, bin ich eigentlich sehr, sehr kurdisch für das, dass ich hier geboren bin. Aber meine Küche ist deutsch. Was heißt deutsch? Ja, nee. Was ist eigentlich schon deutsche Küche? Ja, nee. So Currywurst, Schnitzel, Cordon Bleu, das ist ja nicht alles deutsch. Aber weißt du, was ich meine? Also bei uns, das Kurdischste, was ich gemacht habe, war Dolma. Ja, Reis ist ja bei uns auch. Wir haben zwei verschiedene Reissorten. Jetzt, okay, vor einer Afghanin kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ja, nee. Zwei Sorten, so ein Reis ist jetzt nicht so Ding. Aber ja, ansonsten ist es natürlich sehr, sehr Ding. Ja, okay. Wie ist es mit der Reise? Reist du nach Kurdistan oder mit?
Leider noch nicht. Also klar, ich war in der sogenannten Türkei, war ich schon sehr oft. Aber zum Beispiel, meine Familie kommt ja aus Mardin, da war ich jetzt leider noch nicht. Und das ist mein großer Wunsch. Und sobald die Situation sich gebessert hat, coronamäßig, dann möchte ich auf jeden Fall. Also weil es ja auch, vor allem weil es ja auch etwa, also sicherer ist, sag ich mal, als jetzt nach Afghanistan zu reisen, finde ich das irgendwie schön zu denken, ich habe dann noch eine andere Heimat vielleicht, wo ich dann nicht unbedingt Angst haben muss. Natürlich gibt es auch da Unsicherheit, aber wo man jetzt nicht gerade Angst haben muss, man geht um die Ecke und ja, es geht eine Bombe hoch.
Ich danke dir für dieses Gespräch, auch für den Smalltalk später, danach. Ich hab mich echt sehr gefreut und dich kennenzulernen vor allem auch sehr schön. Ich schätze dich, deine Arbeit sehr.
Danke, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank.
Vielen Dank auch. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann nochmal treffen.
Ja, persönlich am besten.
Aber nicht persönlich, ja. Sehr schön.